Amen. Wir setzen uns. Die Schrift sagt, der Geist ist unserem Geist untertan. Es gibt Zeiten, da nehmen wir uns einfach Zeit und sagen, mach, was du möchtest. Wenn Menschen lachen, heißt doch das häufig, anders gesagt, es gibt doch so Lachtherapien für teures Geld, ja. Bei Jesus ist das ziemlich kostenlos, ja. Es braucht nur die Öffnung des Herzens. Und das Lachen ist ein Ausdruck von Freiheit, von Befreiung, für viele Menschen von Heilung. Und mich freut es jeweils am allermeisten, wenn so eher introvertierte Menschen plötzlich so eine Lachsalve haben. Man denkt, die habe ich noch nie so gesehen. Was stimmt mit denen nicht? Ja, dabei haben sie nur eine göttliche Berührung erlebt. Okay, der Geist Gottes ist unserem Geist untertan. Deshalb achten wir auf das Wort. Und ich möchte, bevor ich aus der Schrift einige Dinge lehren möchte, möchte ich etwas tun, was ich so eigentlich noch gar nie getan habe, glaube ich. Ich meine häufig, ich hätte etwas noch nie getan, dann kommen meine Freunde zu mir und sagen, du machst das ja jedes Mal. Und ich sage, ah, ich hab's vergessen, verzeih. Gott gibt seinem Volk immer Champions. Champions in dem Sinne, das sind Menschen, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen und die aus Berufung heraus von Gott gebraucht werden, voranzugehen. Und das ist nicht so, dass diese Champions heiliger wären oder besser wären, aber es sind Menschen, die haben das umarmt, was Gott ihnen anvertraut hat, und sie haben das, was Gott ihnen gegeben hat, zur Verfügung gestellt, damit andere Menschen sich mit ihnen identifizieren können, mit ihnen auf den Weg gehen können. Und in Deutschland gibt es Champions, in Frankreich gibt es Champions und in der Schweiz gibt es auch Champions. Und oft denke ich, dass die Champions in der westlichen Welt gar nicht Beachtung finden, aus dem einfachen Grunde, dass wir ja das allgemeine Priestertum auf jeden Fall als Menschen, die von reformierter Kultur beeinflusst worden sind, umarmt haben, weil wir uns bewusst sind, es ist nicht der Mensch, der wirkt, sondern Gott, der wirkt, weil wir uns bewusst sind, dass alle im Reich Gottes dienen sollen. Und wenn es in der Vineyard ist, ist es uns so wichtig, dass eben das Reich Gottes hereinbricht und es nicht diese einzelnen Personen braucht, die alles tun und dann irgendwann unterwegs an einem Burnout oder an Sünde zerbrechen, sondern wir gehen davon aus, wir tun gemeinsam den Dienst. Und gleichzeitig gibt es Champions. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir ohne Unsicherheit sagen können, diese Champions schätzen wir, brauchen wir lieben sie. Und wir möchten diesen Champions einfach Danke sagen, dass sie Champions sind. Nun, ich weiß, dass in diesem Raum Champions sitzen, die ich nicht mal kenne, deshalb werde ich die nicht nennen. Aber ich möchte die nennen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie hier sind. Und ich möchte, dass sie aufstehen, ich werde sie bei Namen nennen. Und ich weiß, das ist denen furchtbar unangenehm. Es ist nicht so schlimm, weil ich stehe ja da vorne, habe das Mikrofon. Aber lass uns dann einfach Gott einen Applaus geben nachher für diese Champions, die er uns gegeben hat, die Türen für uns geöffnet haben. Und so bitte ich, ich habe mir vier Namen aufgeschrieben, beim vierten bin ich nicht sicher, ob er nur heute Nachmittag hier war oder auch heute Abend. Aber Gary und Lilo Keller sind Champions. Gary ist in Deutschland, Lilo ist hier. Lilo, steh doch auf. Du wirst verlegen, gell? nein, stehen bleiben. Eigentlich solltet ihr noch nicht klatschen, sonst dauert das bis morgen früh. Aber für Lilo machen wir das. Bleib stehen, unbedingt. ein Ehepaar, das sind für mich totale Champions. Gott hat die so gebraucht. Ich schätze dieses Ehepaar so sehr, weil ich Gottes Herrlichkeit in ihnen sehe. Menschen, die zahllose Pionierarbeiten angezogen und weitergegeben haben. Das sind Heinz und Annelies Struppler. Wo seid ihr? Steht auf. Wo? Dort hinten. Bleibt stehen. Wir haben. Ich weiß, dass Hans-Peter Nüsch hier war heute Nachmittag. Bist du noch hier, Hans-Peter? Ist er nicht hier? Dann klatschen wir jetzt trotzdem, der wird das schon hören. Und wir haben noch einen Berner Champion aus dem evangelischen Gemeinschaftswerk, Walter Bernhard. Steh auch auf, ein Champion. Und jetzt lasst uns Gott danken für die Champions, die er uns gegeben hat. And to God be the glory. To God be the glory. Und Jesus, wir danken dir für die Champions, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für die Champions, die nicht hier sind, die es auch noch gibt. Und wir danken dir für die Champions, die erst heute als Champions heranwachsen. Und wir danken dir für die Champions, die noch nicht geboren sind. Und wir danken dir für die Champions, die den Tag sehen werden, wenn du wiederkommst. Wir danken dir, dass du in deinem Leib, in deiner Kirche immer wieder Champions, Frauen und Männer geschenkt hast, die Exponenten deiner Absichten waren und die in ihrer persönlichen Beschränkung drin Teil dessen sind, was du weltweit wirken möchtest. Und wir danken dir für diese Menschen und bitten dich, dass die Champions einfach überwältigt werden vom Segen Gottes. Menschen, die 10, 20, 30, 40, 50 Jahre treu dran geblieben sind und sich von Widerständen, von Niederlagen nicht haben beeindrucken lassen, sondern weiter vorwärts gedrängt sind mit ihrem ganzen Sein, um deine Herrlichkeit zu sehen. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Vielen Dank. Könnt ihr die Bibel öffnen, bitte, falls ihr ein Handy hier habt, Bible App. Ich möchte noch einmal etwas von der Schrift anschauen. Und zwar möchte ich euch die Geschichte erzählen dieses Shampoos. Dieses kleine Shampoo hat Geschichte. Ich habe dieses Shampoo geschenkt gekriegt von meinem Friseur. L'Italiano. In Berlino. Grünstraße 10. Salvatore d'Alessandro. Ich erzähle euch die Geschichte dieses Shampoos. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen eines Mannes in der Bibel, der unglaubliche Niederlagen erlebt hat an sich selbst und um sich selbst, der sich aber von den Niederlagen nie hat zurückwerfen lassen, sondern in Niederlagen immer den nächsten Schritt gegangen ist. Und ich spreche heute Abend über dich mit deinen Herausforderungen, deinen Niederlagen, deinen Schmerzen, deinen Fragen, Dingen, die dich so herausfordern, dass du manchmal nicht weißt, lohnt es sich überhaupt noch, diesen nächsten Schritt zu tun oder soll ich mich zurückziehen? Lohnt es sich durchzudrängen und das zu umarmen, wovon ich gedacht habe, Gott hätte es zu mir gesagt? Oder soll ich wegen der Widerstände aufgeben und mich zurückziehen? Ich möchte auch diese Bibelstelle anschauen mit euch in Offenbarung. Ist es 20 oder 21, wo da steht, dass die Feiglinge die, die sich zurückziehen, ihren Platz nicht finden werden. Ich möchte zu dir sprechen, wenn du dir nicht wie ein Champion, nicht wie ein Überwinder, nicht wie ein Sieger vorkommst. Und ich möchte dir helfen, dabei einen Weg zu finden, wie du aus dieser Niederlage, aus diesem Schmerz, aus diesem Zerbruch in diese Herrlichkeit Gottes durchdringen kannst. Eben, es ist die Geschichte dieses Shampoos. Ich habe Salva kennengelernt vor 5-6 Jahren. Salva, ein schwäbischer Italiener. Wenn er Deutsch gesprochen hat, hat er geschwätzt, gell? Und so hat er in Berlin geschwätzt. Jedes Mal, wenn ich zu ihm gehe, sprechen wir Italienisch. Wenn ich in den Raum komme, in seinen Salon, dann sagt er, ciao Prete, come stai, come va? Das ist mein Priester. Das ist mein Priester. Ja. Wenn Sie ein Problem haben, dann fragen Sie ihn. Ja. Und so wurde ich also in dieser Grünstraße in Köpenick in Berlin in diesem Friseursalon bekannt als der Priester. Und so bin ich also in der Grünstraße der Priester. Ja. Und die Menschen grüßen mich. Zum Glück sagt noch niemand zu mir, guten Morgen, Herr Priester. Aber wenn ich zum Friseur gehe, hat es immer wieder neue Kunden da, neue Damen oder Herren, und ich werde eingeführt als der Priester. Und so ist mein Salva eigentlich der geborene Evangelist, denn er hat die Botschaft vielleicht noch nicht umarmt, aber die Botschaft hat ihn umarmt, und zwar in einer Weise, dass er jedem sagt, hey, das ist mein Priester, hört auf ihn, wenn irgendetwas geschieht. Oder wenn ihr Fragen habt. Ja, vor 3-4 Monaten bin ich wieder mal bei meinem Friseur, Salva, l'Italiano, dem schwäbischen Italiener, an der Grünstraße 10 gegangen, meine Haare schneiden lassen. Wir haben wieder mal ein sehr tiefes, persönliches Gespräch geführt. Er ist ein Mann, der hat die Schwäche bei den Frauen, ist Italiener, gell? Ist ja klar, ja, gell? Und er spricht gerne über seine neueste Errungenschaft und Freundin. Und dann sage ich zu ihm, Salva, Salva. Jedes Mal erzählst du mir, dass es die beste, schönste und die ewige ist. Und dann komme ich einen Monat später wieder zu dir, lass mir die Haare schneiden, und dann hat sich deine Meinung schon wieder geändert. Salva, erwache. Och, Papa, sagt er, sei doch nicht so hart mit mir. Ja, Salva ist nämlich 39, 1973 geboren. Also Salva empfindet so, ich sei sein Prete, sein Priester und sein Papa. Nun gut. Georgia, meine Frau, ging zu ihm einige Tage später und hatte so den innersten tiefen Eindruck, ihm will ich nochmal so ganz klar sagen, worum die Sache geht. Wie man sein Leben Jesus anvertraut und wie man diesen Schritt tut und wie man das im Leben umsetzt. Und wer meine Frau etwas kennt, sie kann schon etwas direkt sein, manchmal. Auf jeden Fall kam sie nach Hause, wir verreisten, wir waren 8 Wochen nicht in Berlin. Wir kommen so um die Osterzeit nach Ostern zurück nach Berlin. Meine Frau geht zu Salva und ruft mich an. Martin, Martin. Salva ist gestorben. Salva ist doch 39. Der muss Hand an sich gelegt haben. Aber das kann doch nicht sein. Salva. Ragazzo. Das kann doch nicht sein. Dann haben wir herausgefunden, dass er eine Herzkranzentzündung hatte, am Freitag im Krankenhaus war, sich selbst entließ, es ihm übers Wochenende nicht besser ging. Am Montag um 16 Uhr ging er zu, wie heißt er, auch nicht Salvatore, irgendwas Italienisches. Antonio in die Isola di Capri, das ist ein italienisches Restaurant, um 16 Uhr, um 18 Uhr ging er ins Krankenhaus, um 19 Uhr, das war mein Sohn. Ich wusste gar nicht, dass der hier sitzt, dachte, der sitzt hier, aber er sitzt in Tatenwahrheit hier. Glaubt ihr mir, wo bist du, Sohn? Er sitzt da. Um 19 Uhr war er gestorben. Ich konnte einige Tage nicht in die Grünstraße gehen. Ich habe nicht gewusst, dass ich ihn so gerne habe. Ich habe nicht gewusst, dass 5 Jahre Teilen des Evangeliums, Teilen von Habengut, Teilen von Liebe, Teilen von Herz, zuhören, beten für Gesundung, für Heilung, beten für guten Geschäftsgang. Ich wusste nicht, dass das dann einem so nahe geht. Ich wusste nicht, dass in einem solchen Moment zu einem Moment kommt, wo du sagst, weshalb ist das so gewesen? Ich habe nie gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich habe alles gemacht, wie ich eigentlich empfand. Jesus hat mich geführt. Aber Salva fehlt mir. Irgendwie ist Berlin leer, seit mein Salva nicht mehr da ist. Salva wurde dann in Württemberg begraben. Beerdigung wurde gemacht. Ich habe seine Mutter, mit der ich ab und zu am Telefon gesprochen habe, noch gesprochen. Ich habe seinen Bruder kennengelernt, mit ihm gesprochen. Und Georgia meinte dann an einem Tag, lass uns doch eine Gedenkfeier machen. Und weil wir in Berlin im Rahmen der evangelischen Kirche arbeiten, haben wir die Stadtkirche in Köpenick gekriegt. Und Georgia und ich haben so eine Gedenkfeier organisiert in der Stadtkirche mit einigen Freunden von uns, Matthias, Deborah. Meine Mutter war auch noch da, die Rebecca, die Tochter von Matthias und Deborah. Und wir haben gedacht, ja, wer kommt da, 10, 20 vielleicht. Am Ende waren diesem Samstag Vormittag über 80 Menschen da. Und von diesen über 80 Menschen waren 5 Menschen, die Jesus kennen, sprich 75, die überhaupt keine Ahnung haben. Da kamen einige in die Kirche rein und sagten, ach, ich war noch nie in der Kirche. Ach, guck dir das mal an hier. Der da vorne braucht auch einen Friseur. Aber das war nicht ich übrigens. Da war ein Bild mit Jesus mit langen Haaren. Da habe ich gemerkt, die haben von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hier. Was ist denn hier los im Osten? Die Rebecca hat Flöte gespielt, ihr Vater hat Piano gespielt. Wir haben Salva gefeiert. Ich habe erzählt, wie er Ecken und Kanten hat. Ich habe gesagt, wie er das Leben nicht so ganz auf die Reihe gebracht hat. Habe ihnen aber auch gesagt, als Christ verstehst du auch nicht alles. Aber was du kriegst, wenn du mit Jesus lebst, ist Trost im Schmerz, auch wenn es keine vernünftige Erklärung gibt. Die brauchst du nämlich nicht, denn die Erklärung würde dich auch nicht glücklicher machen. Und Gottes Gegenwart füllte diesen Raum. Ich habe dann gedacht, wir sollten irgendwas Kirchliches noch tun, habe das unser Vater gebetet und habe dann das sehr nett eingeführt und gesagt, als Christen betet man das laut gemeinsam. Habe natürlich vergessen, das Gebet abgedruckt abzugeben und so waren wir 5 dann die Einzigen, die unser Vater im Himmel. Die 75 anderen haben richtig gestaunt, dass wir das auswendig können. Ja. Aber über 1 Dutzend Menschen sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt, Martin, man duzt sich in Ostberlin. Ja, man ist da recht praktisch und nicht sehr formal. Wo predigst du am Sonntag? Wir möchten unbedingt in die Kirche kommen. Über 12. Na, hör noch zu, das ist nicht alles. Und dann sind wir noch in die Isola di Capri, zu Antonio. Antonio ist auch in diesen Trauergottesdienst gekommen, ist aber überhaupt nicht Christ, aber katholisch sozialisiert. Und wir haben dann so ein Bäumchen gehabt mit so Teekerzen, die man anzünden konnte, um sie dann in Gedenken an Salva dorthin zu stellen. Alles, damit die Würde von Salva wirklich durchdringen kann, die Gott ihm gegeben hat. Und dann kam der Antonio und er gab mir 20 Euro für das Kerzchen. Und das macht ein Katholik natürlich. Der kauft die Kerzen, die er anzündet, nicht wahr? Was ich aber nicht gewusst habe, dass gleich hinter Antonio ein muslimischer Albaner war. Zum ersten Mal im Leben in der Kirche. Und wie der sieht, dass der Antonio das Kerzchen für 20 Euro kauft, ratet mal, was der Muslim aus Albanien tut, als er nach vorne kommt. Er drückt mir auch einen 20er in die Hand und nimmt das Kerzchen. Zuerst habe ich ja gedacht, ich hätte Trinkgeld gekriegt. Kam dann der Sache aber auf die Spur, als ich nachdachte, dass ja der erste katholisch war und der zweite als Muslim einfach gemacht hat, was der Katholike ihm vorgemacht hat. Und dann sprach ich auf dem Weg zur Isola di Capri mit diesem Albaner. Und er erzählte mir seine Lebensgeschichte. Und wie ihm Glauben schwer fallen würde. Und wie er zum ersten Mal in seinem Leben etwas da drin gespürt habe, was er sich nicht erklären könne. Doch, doch, hat er gesagt, er hätte es schon gespürt, als er sich in seine Frau verliebte. Aber er könne sich das nicht ganz erklären. Und als wir da mit 20 Personen zusammensaßen und über Gott und die Welt lebten, verstand ich plötzlich, dass diese Niederlage, dieser Schmerz, dieses Gefühl von, wie kann das sein, dass Gott diese Situation vollständig gedreht hat. Und ich, der ich immer gedacht habe, Salva wird mein bester Evangelist. Salva, wenn der durchbricht, der bringt die Massen Berlins in die Kirche. Salva, der schneidet nur noch Haare für Menschen, die suchend sind. Salva wird ein Champion von uns. Habe ich gemerkt, dass er ein Champion wurde, als Jesus ihn gerufen hat. Denn als wir später auf Facebook nachschauten, wie sich seine Einträge 2 Wochen vor seinem Tod verändert haben, haben wir gemerkt, dass seine Einträge von Frauen, Schönheit und Musik sich mehr und mehr in die Richtung geistlicher Dinge bewegten. Und so sagten meine Frau und ich zu uns, könnte es sein, dass Salva Frieden gefunden hat und Jesus hat gedacht, Mann, den nehme ich gleich nach Hause. Sonst macht er mir noch mehr Probleme hier. Und könnte es sein, dass dieses Samenkorn, das ich gepflegt habe, in anderer Weise aufgeht, als ich das je gedacht habe? 2 Tage später bin ich auf der Straße, gehe zu jemandem. Eine junge Frau mit Kind und einem Mann grüßt mich ganz freundlich. Ich bin etwas verdattert. Es kommt ab und zu vor, dass Menschen mich grüßen. Und ich tue dann so, als würde ich sie kennen. Das haben einige von euch bestimmt auch gemerkt. Das ist meistens dick gelogen. Ich schaue dann so vertraut. Und wo habe ich die schon gesehen? Kenne ich die? Und wenn wir hier sind, seit wir in Deutschland wohnen, habe ich noch ein größeres Problem. Früher war es immer so, dass ich wenigstens Schweizerdeutsch grüßen konnte. Heute weiß ich nicht mehr, kenne ich jetzt die aus Deutschland oder aus der Schweiz? Und muss ich jetzt Deutsch oder Schweizerdeutsch sprechen? Und wie benehme ich mich da? Und ich versuche dann immer hinter jemanden zu stehen, der die grüßt. Und wenn ich das schaffe, dann weiß ich satt den Namen auch nach 30 Jahren noch. Und so grüßt mich diese Frau. Und ich sage, es war mir etwas unangenehm, aber ich sage, kennen wir uns? Es war wirklich keine Anmache von dieser Frau mir gegenüber. Ich bin ja auch viel zu alt dafür, nicht wahr? Sie hatte auch einen Kinderwagen, also überhaupt keine Anmache. Kennen wir uns? Aber klar doch, von der Gedenkfeier. Und wie sie mir das sagt, bleibe ich stehen, 10 Minuten, Und sie will wissen, wie das mit Gott ist, wie wir den Glauben leben. Und erzählt, dass sie eben noch nie was gehört hätte, auch in der Schule nicht. Und dass man eben im Osten nie über solche Dinge gesprochen hätte. Und es schon sehr interessant sei und dass sie sehr hoffe, mich wieder zu sehen. Samkorn, Niederlage, Herausforderung. Gott, der das scheinbar Zerbrochene wendet in einen Sieg. Das ist die Geschichte von Saul. Das ist eine Pflegespülung. Ich verschenke die dir. Vielleicht hast du auch einen Sauber und weißt es nicht. Wer möchte die Pflegespülung? Ich schmeiße einfach mal da nach hinten. Ja? Ich schmeiße mal weiter. Okay. Könnte es sein, dass du einen Salva hast? Salvatore heißt ja der Retter, nicht wahr? Könnte es sein, dass Gott in dein Leben auch Salvatores gelegt hat? Menschen, da hast du alles getan, alles versucht, nichts ist geschehen. Du hast dich eingesetzt, dein Geld geteilt, deine Zeit hingegeben, deine Aufmerksamkeit, deine Kraft, dein Herz. Du hast alles gemacht, es ist nichts geschehen. Und dann sterben die dir vor der Nase weg. Und du denkst dir, habe ich was falsch gemacht oder weshalb ist es nicht so gewesen, wie ich mir das gedacht habe? Und könnte es sein, dass Gott einen Weg hat, aus diesem scheinbaren Zerbruch einen Sieg des Reiches Gottes zu tun? Hast du einen Salva in deinem Leben? Hast du Punkte, wo du empfindest, ich habe es nicht geschafft, es ist nicht geschehen, weil irgendetwas in meinem Leben nicht so war, wie es hätte sein sollen und deshalb ist es nicht geschehen und hast du dort Mühe, einen Weg zu umarmen und zu sehen, dass menschliche Unmöglichkeiten in Gottes Möglichkeiten hineinmünden. Und wie ich so denke und mir Salva immer noch fehlt, weiß ich bereits, die Geschichte hat sich gewendet. Salva war der erste Mensch, den ich in Berlin begegnet bin, dem ich Jesus bekannt habe. Er hat das erste Kapitel meiner Lebensgeschichte Berlin mitgestaltet. Und wie er gestorben ist und wie die Geschichte aufgeht, weiß ich, oh, es ist Zeit für das zweite Kapitel. Das erste ist scheinbar vorbei. Mit dem Ende des ersten beginnt das zweite. Und ich möchte euch entführen in eine Bibelstelle heute Abend im Lukas. Verzeihung, Johannes, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, das ist der falsche Zettel. Ihr solltet meine Vorbereitungen sehen, die sind echt der Schreier. Schaut euch das an. Erstens steht beinahe nichts drauf, zweitens kann ich es nicht mehr lesen. Aber den Titel, den lese ich noch, den habe ich auch gehört. Widerstände und Versagen sind die Türen zum Durchbruch. Widerstände und Versagen sind die Türen zum Durchbruch. Widerstände und Versagen sind die Türen zum Durchbruch. In Johannes Evangelium Kapitel 13 geschieht etwas vollständig Unerwartetes. Und zwar spricht Jesus davon, dass er verraten würde. Und die Jünger sind natürlich ganz entsetzt, denn ihre Vorstellung der kommenden Geschehnisse, die ist vollständig unterschiedlich. Dieser Geschichtsteil ist so unwahrscheinlich, weil die Jünger von einer ganz anderen Erwartung ausgegangen sind. Jesus berichtet über den kommenden Verrat. Er spricht davon, dass er verraten würde, eben von den Menschen, die ihm gedient haben. Und das scheint den Jüngern unmöglich zu sein, weil sie sich das nicht vorstellen können. Der Grund, weshalb sie sich nicht vorstellen könnten, konnten, dass Jesus verraten würde, war, dass auch seine Ankündigung, dass er sterben wird und auferstehen wird, für sie vollständig irreal waren, weil ihre Vorstellung war ganz anders. Das Reich Gottes ist jetzt angebrochen und es wird sich jetzt erfüllen und wenn Jesus immer gepredigt hat, es ist nahe herbeigekommen und er damit meinte, es ist imminent da, es drückt sich, heißt das, in diese Zeit hinein, in die Zeit der Naturgesetze, drängt sich dieses Reich Gottes, das über den Naturgesetzen steht, rein, dann gingen sie doch logischerweise davon aus, dass dieses Reich Gottes auch zu einem Ende kommen würde. Sie gingen doch davon aus, es ist angebrochen, Jesus spricht davon und jetzt ziehen wir hinauf nach Jerusalem, damit Jesus schließlich eben diesen Königsthron ersteigen wird. Und sie waren bestätigt davon an diesem Fest, das wir feiern, Palmsonntag, als er nach Jerusalem reinkam und er wie ein König gefeiert wurde, wohl mit einem Esel, was nicht unbedingt standesgemäß war, doch die findigen Bibelkenner haben dann sofort eine biblische Bestätigung gefunden, dass das auch okay ist. Aber sie gingen davon aus, jetzt kommt unsere Zeit. Jetzt sind wir am Durchbruch, jetzt geschieht es. Jetzt haben wir die letzten Widerstände durchbrochen. Jesus zieht mit uns nach Jerusalem hoch. Er wird sowohl als hoher Priester einziehen, er wird als König einziehen und eine neue Ära Israels wird jetzt anbrechen. Das war ihre vollständige Überzeugung. So empfinde ich, wenn ich die Texte lese und die Texte, so wie ich sie verstehe. Und in dieser Situation, und seien wir uns bewusst, dass mindestens die Kapitel 12 bis 21 im Johannesevangelium eigentlich nur von der letzten Woche im Leben von Jesu handeln, und wir hier in geballter Stärke diesen Inhalt der letzten Woche lesen können, da sehen wir, dass sie eigentlich vollständig überwältigt waren, überfordert waren von der Aussage, dass Jesus sterben würde oder dass irgendjemand ihn verraten würde. Und ich bin davon überzeugt, dass sie für sie auch ein Verrat eigentlich gar nicht im Bereich des denkerisch Möglichen war, denn Jesus hatte ja alle Macht bewiesen. Über Tod, über Krankheit, ja, er hatte mehr Weisheit bewiesen gegenüber den Schriftgelehrten. Er war nie verlegen, mit einer Geschichte eine Antwort zu geben. Keine Frage war ihm zu schwer. Es würde auf jede Situation, jetzt in Jerusalem, eine Antwort geben vom Reich Gottes. Und jetzt sagt er, einer wird mich verraten. Da war kein Paradigma. Lass mich das erklären an einem Beispiel. Ungefähr vor 15 Jahren war ich mit Freunden an einem Treffen in Seoul, Korea. Und das war eine Zeit, da hat der Heilige Geist in der Schweiz ganz tüchtig gewirkt, unter dem sogenannten Toronto-Segen. Und ich flog von Seoul zurück in die Schweiz. Ich komme am Zürcher Flughafen an und da steht eine Blondine, ja, mit knallroten Lippen, mit einer schicken Brille, so rot angezogen, trägt so ein Schild vor sich, Martin Bühlmann. Und ich wollte sofort die Schweizer Bildzeitung, den Schweizer Blick lesen, weil ich wusste, die Zeitung hat bestimmt wieder irgendetwas Komisches über uns geschrieben zum Thema Toronto-Segen. Das musste ich gleich sehen. Und wie ich diese Dame da sehe, denke ich, das ist eine Journalistin. Und ich stehe einen Meter vor dieser Dame, dieser Journalistin, dieser Blondine mit knallroten Lippen. Eine richtig heiße Frau. Was ich nie gesehen hätte, nie im Leben, war, dass es meine Frau war. Sie hatte die Haare geschnitten, blond gefärbt. Blond. Blond, blond. Marilyn Monroe, die wäre neidisch geworden, hätte sie meine Frau gesehen. Die lebten so richtig. Martin Bühlmann. Und ich glaube, die musst du ignorieren, sonst kommst du in Probleme. Ich kaufe mir eine Zeitung. Und ich hätte es nie herausgefunden, wenn da nicht zufälligerweise eine Bekannte von uns, die in missionarischer Arbeit in Russland war, auch angekommen war und Amerikanerin, und die schrie dann: "Oh, Georgia! This is you, Georgia!" Und ich dachte, ja, die kenne ich doch. Oh Gott, die kenne ich auch. Man kann eine Sache so klar sehen, so überzeugt sein, dass etwas anderes gar nicht geht. Weil man so festgelegt ist in seinem Denken, in seiner Erwartung, in seiner Wahrnehmung. Nochmal, da steht deine Frau einen Meter von dir entfernt und du erkennst sie nicht. Und so muss doch das ihnen gegangen sein. Die waren so klar fixiert, so klar auf die Schiene gesetzt, so klar Wunder und Zeichen erlebt, dass doch nichts kommen kann, was das zerstören würde. Petrus sagt: "Jesus, ich folge dir nach, wohin du willst." Das ist ja auch nicht so schwierig. Wir werden ja jetzt die Herrschaft übernehmen. Also ich springe nicht gleich vor dem Ende ab. Jetzt, wo die Party dann wirklich beginnt. Ich folge dir nach. Wohin gehst du? Jesus sagt: "Wohin ich gehe, kannst du mir nicht folgen." "Weshalb kann ich dir nicht jetzt folgen?" Vers 37. "Ich würde mein Leben für dich geben." Und das hat dieser Mann aufrichtig gesagt. Das war keine Übertreibung. Aber da war ein Teil der Geschichte, die jetzt folgt, die wichtig war als Wendepunkt in seinem Leben. Als Jesus antwortete, Vers 38, "Würdest du wirklich dein Leben für mich niederlegen? Wahrlich, ich sage dir, noch bevor der Hahn dreimal gekräht hat, oder bevor der Hahn gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen." Ja. Und dann Kapitel 14 tröstet er seine Jünger, damit sie nicht in Angst verfallen. Aber diese Schocktherapie, und betrachtet diesen Schock mal aus einer anderen Seite. Die meisten von euch wissen, dass sich die Geschichte ja wirklich so erfüllt hat, dass dann, so lesen wir auf jeden Fall in Apostelgeschichte 18, 25, Petrus wirklich Jesus verleugnet hatte. Ja? Aber schaut doch mal diese Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Jesus kennt das Herz von Petrus. Jesus kündigt diese Verleugnung an. Diese Verleugnung geschieht. Petrus weint. Johannes 21. Jesus begegnet Petrus und heißt ihn, sich um die Lämmer und um die Schafe zu kümmern. Und es scheint, dass Jesus dieses Versagen von Petrus, dieses schwerwiegende Versagen von Petrus, dieses enttäuschende Versagen von Petrus, dieses schmerzhafte Versagen von Petrus, dieses unerwartete Versagen von Petrus, nicht einmal beachtet, sondern das Herz des Mannes sieht, aber nicht sein Versagen. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Und das Versagen von Petrus in dieser Situation aber wurde zum Wendepunkt seines Lebens. Petrus war am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Er hatte sogar seinen Herrn verleugnet. Er hatte sogar die Kraft verleugnet, die er gesehen hatte, Mal für Mal, mit jedem Wunder, der Speisung der 5000, der Speisung der 4000, der Verwandlung von Wasser in Wein, der Totenauferweckung des Mädchens, der Heilung der 10 Aussätzigen, der Stillung des Sturmes. Alles, was er gesehen hat, in diesem Moment der Versuchung war es weg. Und Jesus macht das nicht zum Thema. Könnte es sein, dass das, was du als Niederlage betrachtest, eigentlich nichts anderes ist als der Wendepunkt in deinem Leben? Salva, dieser Schmerz und was daraus geschehen ist. Ist es nicht interessant, wie Gott Wege findet aus dem Zerbruch in den Sieg, aus dem Versagen in das Neue? Nicht, dass wir alles verstehen würden, aber wir können vertrauend unsere Hände Gott hingeben und sagen, führe du mich, Herr. Führe du mich, Herr. Widerstände und Versagen können so zu Türen eines Durchbruchs werden. Jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, was mich ungemein beeindruckt, wenn ich diese Geschichte lese. Und zwar die Frage, wie hat Petrus auf das Vorbild von Jesus reagiert? Und daraus können wir eine weitere Frage folgern. Könnte Jesus nicht nur für Petrus ein Vorbild sein, sondern auch für uns? Und was könnte es bedeuten, wenn Jesus wirklich zu unserem Vorbild wird im Verhalten, im Alltag und in unserem Verhalten anderen Menschen gegenüber? Ich lese euch die Geschichte vor. Wir finden sie im Markus-Evangelium, Kapitel 5, wenn ihr das mit mir aufschlagen möchtet. Eine einzigartig schöne Geschichte. Ein Teil dieser Geschichte haben wir gestern vom Bill gehört, von der Kraft, die ausgeht, als die Frau eben das Kleid berührt hat, nicht wahr? Ihr erinnert euch, ja? Alles klar? Gut. Das gebe ich nicht weg. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, kommen wir zum Kapitel 5, Markus, zum Vers 40. Und da war also ein Mädchen gestorben, ja? Und es wurde ihm gemeldet, im Haus von Jairus. Die Leute sagen zu Jairus, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bedrängen, es hat ja eh keinen Sinn mehr. Vers 35. Jesus hörte, was sie sagte und sagte zu ihm, Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Er ließ es aber nicht zu, dass irgendeiner ihm nachfolge, als nur Petrus, Jakobus und Johannes, der Bruder von Jakobus. Als sie zum Haus des Synagogenleiters kam, sah Jesus die große Bewegung unter dem Volk dort und er sah, wie die Menschen weinten und laut klagten. Er ging ins Haus rein und sagte, weshalb weint ihr so, weshalb diese Unruhe? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Aber, heißt es hier, Vers 40, sie lachten ihn aus. Und jetzt, achte genau, was jetzt heißt. Nachdem er alle rausgeworfen hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes und die Jünger, die mit ihm waren. Wer war mit ihm? Jakobus, Johannes und Petrus. Ja, die drei waren mit ihm. Ja, die nahm er mit und ging zum Ort, wo das Kind war. Er nahm das Kind bei der Hand und sagte zu diesem Kind, Talita kum, was bedeutet, kleines Mädchen, ich sage zu dir, stehe auf. Vers 42, und sofort erhob sich das Mädchen und begann rumzugehen. Sie war 12 Jahre alt, also noch ein Kind. Und alle waren vollständig erstaunt und sie gaben die Anordnung, dass nicht darüber gesprochen werden soll. Und hießen die Leute dem Mädchen, was zu essen zu geben. Könnt ihr euch die Geschichte vorstellen? Jesus hört, ein Kind ist gestorben, nicht wahr? Tochter des Jairus, Jairus ist schockiert. Er sagt, ich komme zu dir nach Hause, sie sind unterwegs, es hat viele Leute, Jesus wird aufgehalten, weil ja noch die Frau mit dem Kleid nicht war. Das Kind stirbt, die Leute kommen vom Haus des Kindes des Jairus zu Jesus, erzählen das, Jesus geht weiter und die Leute sagen, ja, aber jetzt braucht er also nicht mehr zu kommen, er ist zu spät. Das Kind ist ja bereits gestorben. Jesus hört das, korrigiert sie. Er nimmt drei Jünger mit. Wie heißen die drei? Petrus, Jakobus und Johannes. Er geht in den Raum, er schickt alle raus, außer die Eltern, nimmt diese drei Männer mit sich, nicht wahr? Und sagt zu dem Mädchen, steh auf. Dann heißt es, niemandem was erzählen, aber irgend so ein Sauerkraut oder so sollten sie essen mit Eisbein dazu. Gut, das ist vielleicht jetzt kulturell nicht sehr empfindsam. Aber irgendwas haben sie gegessen. Okay, jetzt haben wir diese Geschichte mal verinnerlicht. Und jetzt denk gleichzeitig an Petrus. Petrus, der Jesus verleugnete, hat diese Geschichte erlebt. Also der hat die Kraft Gottes gesehen. Der hat genau gewusst, was Jesus kann. Der hat es mal für mal gesehen. Und für ihn waren es keine Annahmen, dass Wunder und Zeichen geschehen. Für ihn war das absolute Erfahrung, alltäglich normal. Und jetzt schlagen wir miteinander Apostelgeschichte 9 auf. Ja? Apostelgeschichte 9. Und wir denken daran, Petrus ist jetzt durch die größten Schmerzen seines Lebens gegangen. Er hat versagt. Er hat aber auch den Höhepunkt der Liebe von Jesus erlebt, wie Jesus sich ihm hinwendet. Sie warten auf den Heiligen Geist, nachdem Jesus an Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist. Nicht wahr? Sie schließen die Tür auf dem Söller im ersten Stock, weil da noch ein Restfurcht vorhanden ist, eine Restangst noch da ist. Es kommt Schawott, Pfingsten, der Heilige Geist fällt und aus diesem Petrus, der schwach war, wird dieser brennende Zeuge von Jesus. Und dann geschehen viele Dinge und wir kommen in Kapitel 9, Vers 32 an. Und da heißt es Folgendes, und Petrus reiste übers Land und er besuchte das Gottesvolk dort, wo es lebte, in Lydda. Und dort fand er einen Mann namens Aeneas, der war gelähmt und war seit 8 Jahren bettlägerig. Aeneas sagte Petrus zu ihm, Jesus Christus heilt dich, steh auf, rolle dein Bett zusammen. Und sofort stand Aeneas auf. Und alle, die dort lebten, in Lydda und Charon, sahen ihn und wendeten sich dem Herrn zu. Und in Joppa, dem Nachbardorf, ja, da war ein Jünger, eine Jüngerin, die hieß Tabitha. Ihr griechischer Name heißt Dorkas. Sie war eine Frau, die den Menschen immer geholfen hat und den Armen zur Seite stand. Und zu dieser Zeit wurde sie krank und sie starb. Und ihr Leib wurde gewaschen und wurde in einem oberen Raum des Hauses hingelegt. Nun, Lydda war nicht weit von Joppa entfernt und als die Jünger hörten, dass Petrus in Lydda war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten und drangen in ihn, bitte komme sofort. Und Petrus ging sofort mit ihnen und als sie ankamen, ging er hinauf in den ersten Stock und alle Witwen standen herum und sie weinten und schrien und zeigten ihm die Kleider und andere Dinge, die Dorkas gemacht hatte, als sie noch mit ihnen war. Und jetzt lest weiter, was heißt es hier? Und er hieß alle den Raum verlassen. Was hat er gemacht? Das ist also der Beginn einer Liturgie. Ich muss euch sagen, hier haben wir den biblischen Beweis. Jesus hat etwas getan, Petrus tut etwas. Wenn wir Kranke heilen, ist der erste Schritt, dass wir allen sagen, sie müssen den Raum verlassen, nicht wahr? Also wenn ein Kranker ist, alle verlassen den Raum. Steht hier. Jesus hat es genauso gemacht, nicht wahr? Dann ging er auf die Knie und betete. Das hat er von Jesus nicht gesehen. Also den ersten Schritt, den hatte von Jesus gesehen, nicht wahr? Jesus hat das auch gemacht. Also hat doch der Petrus Blut geschwitzt. Was um alles in der Welt mache ich jetzt? Da ist ja eine Tote. Und jetzt bin ich da. Aus dieser Sache komme ich nicht mehr raus. Und dann hat er sich am Kopf gekratzt und gedacht, wie hat Jesus doch das gemacht? Wie war das doch nochmal? Oh, genau! Der hat doch allen gesagt, sie sollen rausgehen. Oh, mit großer Sicherheit, sagte Petrus, alle sollen rausgehen. Nur er wusste den zweiten Schritt nicht mehr. Und so war er voller Furcht zusammengebrochen auf seine Knie und hat gesagt, Hilfe, lieber Heiland, Hilfe! Was kommt jetzt, bitte? Und dann wendet er sich, es ist ihm eingefallen. Wisst ihr, was ihm eingefallen ist? Was Jesus zu dieser Frau gesagt hat. Und so geht er zu dieser Frau und sagt zu ihr, Tabitha, steh auf. Weshalb sagt er das? Er erinnert sich, dass Jesus das genauso gemacht hat. Und wisst ihr, was dann geschieht? Vers 41. Und sie öffnet die Augen und sie sieht Petrus und ist schockiert und setzt sich sofort auf. Das steht hier so. Okay, das mit dem Schockier können wir darüber diskutieren, aber der Rest stimmt. Er nahm sie an den Händen, half ihr auf die Beine. Dann rief er die Gläubigen. Das hat er jetzt auch anders gemacht. Also bei Jesus hieß es, keinem was sagen. Ja, wir müssen mal schauen. Petrus war ein PR-Stratege. Ja, da heißt es nämlich, Vers 41. Dann rief er alle Gläubigen, ganz speziell die Witwen, die so geweint hatten, und präsentierte die Tabitha, die wieder lebte. Tabitha tot. Ich kommen. Ich beten. Jesus heilen. Hier Tabitha. Ich nehme an, der hatte so ein schwarzes Shirt mit irgendeiner so coolen Bezeichnung. Ja, Believers never die. Overcomers. Kingdom shakers. World changers. Und diese Geschichte wurde in ganz Europa bekannt. Fällt euch etwas auf? Fällt euch etwas auf? Der Versager, der diesen Wendepunkt erlebt hat in seinem Leben, richtet sich nach dem Versagen auf das Vorbild von Jesus aus. Und jetzt kommt ja die Schwierigkeit, die wir haben. Die Schwierigkeit, die wir haben und die ich lange hatte, bevor ich Christ war, was haben diese Geschichten, die ich ja noch glauben möchte, die aber vor 2000 Jahren geschehen sind, ja, mit meiner hochtechnologisierten, gebildeten Welt zu tun? Müssen wir dieses Wirken und diese Werke Jesu anders bewerten, nur weil wir in einer anderen Zeit leben? Oder sind Tote immer noch froh, wenn sie auferweckt werden? Sind Kranke immer noch dankbar, wenn sie geheilt werden? Sind Verzweifelte immer noch froh, wenn sie getröstet werden? Ja? Sind Zerbrochene immer noch froh, wenn sie zusammengesetzt werden? Ja? Sind die Armen immer noch froh, wenn ihnen geholfen wird? Oder können wir heute einfach mit genauer Sicherheit sagen, weshalb jeder irgendein Problem hat? Und sagen wir, weil wir wissen, weshalb, geht es uns nichts mehr an. Oder könnte es sein, dass diese Geschichte hier, diese Imitation, diese Imitation, die Petrus betreibt, nachdem er durch Höhen und Tiefen seines Lebens gegangen ist und mit einer unmöglichen Situation konfrontiert ist und nicht weiß, was er tun soll und sich einfach wieder zu erinnern versucht, wie hat Jesus das getan? Könnte das heißen für uns heute, dass alle die Challenges, die Herausforderungen, die wir haben, die Unmöglichkeiten eigentlich nur eines in uns wecken möchten, nämlich, dass wir sagen, Jesus, Was up? Was kommt jetzt? Was willst du tun? Und könnte es sein, wenn wir damit beginnen, unser Herz so vorzubereiten, dass jede Situation, die uns begegnet, nur von einer Frage begleitet ist von uns: Wie möchtest du das Problem lösen, dass wir aus dem Zerbruch in den Sieg kommen? Dass Niederlagen, so hart sie scheinen, plötzlich zum Anfang des Sieges werden. Dass Mauern, die vor uns stehen, plötzlich zu Türen des Durchbruchs werden. Und könnte es sein, dass der Ort, wo du stehst, deine Ehe ist am Zerbrechen zum Beispiel, du hast einen Job verloren, vielleicht hast du 100-mal gebetet für Heilung von der gleichen Krankheit, vielleicht hast du dein Haben gut verschenkt, im Vertrauen, Gott würde für dich sorgen und das Sorgen ist noch nicht geschehen. Könnte es sein, dass Gott in dieser Situation dir begegnen möchte, damit du durchdrückst, durch den Widerstand, um auf die andere Seite zu kommen, wo Gottes Versorgung ist. Hat Petrus hier vor dieser Situation kapituliert bei dieser Tabitha? Oder hat er gesagt, was hat er genau getan? Was muss ich jetzt tun? Genau, alle müssen raus. Und könnte es sein, dass diese Geschichte so geschrieben ist, dass sogar Nebensächlichkeiten hier stehen, die uns ermutigen in unserem Alltag, wenn wir sie beachten? Und könnte es sein, dass es kein Problem gibt, das für Gott unlösbar ist? Könnte das sein? Und wenn das sein könnte, könnte es sein, dass er dich und mich als Instrumente brauchen möchte, um der Unmöglichkeit, wie sie sich uns gegenüber darstellt, zu begegnen, um Menschen dabei zu helfen, einen Durchbruch zu erleben. Und für mich sind diese Durchbrüche Wunder und Zeichen. Diese Durchbrüche sind aber auch veränderte Herzen, veränderte Haltung, ein neues Denken über Ausländer, über Schwache, über Prostituierte, über Muslime, über Menschen, die keine Chance haben im Leben, Menschen, von denen wir denken, sie seien auf der Schattenseite Versager und die würden es nie gebacken kriegen und die hätten doch schon 100 Gelegenheiten gehabt und sie hätten sie nie wirklich gepackt und wir schreiben diese Menschen ab, weil wir denken, notorisch doof. Und könnte es sein, dass Gott eine andere Sprache spricht? Und könnte es sein, dass er uns beruft zu einer Herzensveränderung, damit Tausende von Menschen für uns, und nehmen wir mal an, heute Abend sind 2.500 Menschen hier oder 2.800, ist mir wurscht, und jeder von uns hat 5 Gespräche in den kommenden 2-3 Wochen und 5 Gebete mit Menschen, die in einer unausweichlichen Situation sind, dann sind das 2.800 mal 5, das sind, wenn ich richtig gerechnet habe, 1.400 Menschen, die Gebet kriegen. Ah genau, 14.000. Ich habe nur geschaut, ob ihr noch wach seid. 14.000 Wunder warten auf uns, wenn jeder von uns sich herausfordern lässt, in den nächsten 2-3 Wochen für 5 Menschen zu beten, die Jesus nicht kennen, die krank sind oder in Not sind. 14.000 mögliche Durchbrüche, 14.000 Mal, wo etwas geschehen kann am Leben, woran sich diese Menschen immer erinnern werden, es nie vergessen werden. Und wenn wir das 50 Mal miteinander machen im kommenden Jahr, einmal, ein einziges Mal die Woche, mal 2.800, dann sind das sage und schreibe 140.000 Menschen, die die verändernde Liebe Gottes erleben werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Schweiz, wie sich Deutschland verändert, wenn die Gemeinde Jesus beginnt damit, mit der Kraft Gottes zu rechnen? Und überlege dir mal, wie viel Energie braucht es dich und wie viel Zeit, einmal die Woche mit jemandem zu beten in Migros, Lidl, Aldi gehen wir nicht. Nein, Lidl gehen wir nicht, gell? Könnte man mir sagen, wohin Christen nicht gehen? Zu Lidl? Gehen wir nicht. Wir gehen wir nicht. Aldi gehen wir auch nicht. Aber wo kaufen wir denn ein, wenn wir... Ah, im Bioladen kaufen wir. Gut, da hat's nicht so viele, wo wir beten können. Ah, zum Bauern, genau. Stellt euch vor, wir gehen alle zum Bauern und beten für alle Bauern, dann haben wir eine Bauernerweckung. Und weil uns die Bauern ausgehen, beten wir für die Kühe und wir haben eine Milchschwemme. Wisst ihr, dass Jesus genau das gezeigt hat seinen Jüngern? Und wisst ihr, dass sie genau das getan haben? Und wisst ihr kirchengeschichtlich, dass sich das Christentum durch die Armen und die Sklaven am meisten ausgebreitet hat? Und habt ihr gewusst, dass die Frauen keine Stellung, gleichwertige Stellung hatten in der Gesellschaft? Jesus hat sie ihnen gegeben und diese Hoffnungsbotschaft hat bedeutet, dass die Frauen das Evangelium umarmt haben. Habt ihr gewusst, dass die Frauen die Träger der Botschaft der ersten 100 Jahre waren? Habt ihr gewusst, dass durch die Frauen 10 und Hunderttausende von Häusern geöffnet wurden und dass Männer Jesus fanden, weil sie die Veränderungen in ihren Frauen merkten? Habt ihr gewusst, dass die Römer und die Menschen, die unteren und mittelständischen Leute jeweils ein Wohnzimmer hatten von ungefähr 70 Quadratmetern? Habt ihr gewusst, dass sie die Häuser geöffnet haben, damit die Menschen, die Jesus erlebt haben, Sklaven und andere, dort ein Zuhause in der Gemeinschaft gefunden haben? Habt ihr gewusst, dass die Kraft des Evangeliums sich auszubreiten über diese kraftvolle Gemeinde ging, wo jeder die Kraft Gottes erwartete? Sie hatten nicht mal das Neue Testament, sie hatten nur die Bücher des ersten Bundes und die Kraft des Geistes. Und einige Briefe von Paulus. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Zeit vor uns steht, wenn wir unser Haben gut zu teilen beginnen mit den Armen? Könnt ihr euch vorstellen, wie Europa verändert wird, wenn wir alle uns muslimische Freunde anschaffen? Könnt ihr euch vorstellen, was geschieht, wenn wir unsere Häuser und Herzen für die Menschen öffnen, die ausgestoßen sind in der Gesellschaft? Könnt ihr euch vorstellen, was geschieht, wenn psychisch schwache Menschen plötzlich in der Gemeinde von Jesus einen Ort der Sicherheit finden? Könnt ihr diese gesellschaftliche Veränderung erahnen, die geschieht, wenn Gottes Volk wie Gottes Volk lebt? Könnt ihr euch vorstellen, wie herrlich die Zeit ist, die vor uns liegt, wo das Reich Gottes mehr und mehr hereinbricht und die Tränen und die Zerbrochenheit ersetzt wird durch die Freude an Gottes Gegenwart? Könnt ihr euch Gemeinden vorstellen, deren Anbetung so inbrünstig und ehrlich ist und die Menschen sich so hingeben und sich von ihren Ängsten lösen, dass aus diesen Gemeinden eine Abstrahlung geht in die Straßen und Häuser, dass Tausende angezogen werden? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Schweiz aussieht in 10, 15 Jahren, wenn wir kleine Schritte tun? Könnt ihr euch Deutschland vorstellen, dieses wunderschöne, einzigartige Land, wenn es plötzlich zum Segen Europas wird und nicht mehr zum Fluch? Könnt ihr euch vorstellen, wenn Hunderte von Millionen Europäern eine Herzensbeschneidung erleben, weil Jesus lebt? Könnt ihr euch vorstellen, dass im Balkan die Wunden zwischen Muslimen, Kroaten und Serben geheilt werden, weil eine Erweckung die Herzen weich macht unter diesen Völkern? Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist und sein wird, wenn die Roma, dieses Millionenvolk von Zigeunern, die verachtet werden, auch in der Schweiz, die als Verbrecher bezeichnet werden, als Abschaum der Gesellschaft, die so benannt werden wie die Juden in den 30er Jahren, wenn diese Menschen Gottes Liebe erfahren und Veränderung kommt? Könnt ihr euch Osteuropa vorstellen, Rumänien, Moldawien, nicht mehr in der Armut geknechtet, sondern von der Großzügigkeit der Schweiz unterstützt und geliebt? Könnt ihr euch vorstellen, was in den Völkern Europas geschieht, wenn Gottes verändernde Kraft kommt? Und könnte es sein, dass dieses Feuer beim Funken in deinem Herzen beginnt? Und wie wäre es, wenn wir alle Anteil haben an einer einzigartigen Erweckung, an einem einzigartigen Aufbruch in ganz Europa? Wie wäre es, wenn wir nicht über Griechenland lästern? Wie wäre es, wenn wir keine dummen Witze über die Griechen machen, sondern Gottes Liebe teilen und helfen? Wie wäre es, wenn wir anstatt uns zu fürchten vor der Türkei, die Türken in Europa, die nicht in der Türkei leben, zu unseren besten Freunden machen? Was würde geschehen, wenn wir unsere Herzen öffnen, nicht für Angst, sondern für Gottes Absichten? Was geschieht, wenn Jesus uns alle in die Türkei ruft, in den Libanon, nach Syrien, den Irak oder in den Iran? Was werden wir sagen, wenn er ruft und der Geist Gottes fällt in Saudi-Arabien? Was sollen wir über die Wahhabiten schimpfen, wenn Gott sie doch liebt? Das Wunder begann im Herzen von Petrus. Wie hast du dieses Problem gelöst? Und vielleicht hast du eine Salva-Geschichte, wo der Tod zum Leben führt. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du durch deinen Geist kommst. Herr, ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich noch erleben darf, wie Europa ergriffen wird. Und Herr, der Gedanke, der schiere Gedanke, dass wir erleben dürfen, wie in Serbien, in Montenegro, in Mazedonien, in Kosovo, in Bosnien, in Slowenien, du deinen Geist ausgiehst und diese Völker im Balkan von uns nicht mehr verachtet werden als unterstes Volk, das nur geprägt ist von Hass und Blutrache und Dummheit, sondern dass wir diesem Volk Würde geben und Liebe. Dass wir Abstand nehmen von jedem lächerlich machen dieser Menschen und uns einsetzen für sie, wenn die Presse und Menschen gegen sie spricht, und wir uns einsetzen und Würde geben. Herr, wir denken an Moldawien. Moldawien, das ärmste Land Europas, hoffnungslos arm, der Boshaftigkeit Stalins, der schon seit 53 tot ist, noch 70 Jahre später preisgegeben. Aber wir sagen, du, Jesus, hast wunderbare Pläne für Moldawien. Und deine Pläne werden durchbrechen und dein Leben wird kommen und dein Volk wird dein Leben nach Moldawien bringen und mit Moldawien teilen, und gemeinsam werden wir es nach Rumänien bringen und gemeinsam werden wir in Bulgarien sehen, wie du einen Aufbruch schenkst, Jesus. Und wir werden nicht müde, für das Baltikum, für Estland, Lettland, Litauen zu beten und sagen, Herr, erbarme dich für Polen, Jesus, für die Slowakei, für Tschechien, Jesus, für Ungarn, und sagen, Jesus, komm mit deinem Geist und zünde ein Feuer an, das kein Mensch auszulöschen vermag. Verbünde europäische Christen für die Ernte, dass wir nicht mehr die Unterschiede sehen, sondern die Einheit feiern, die der Geist Gottes in uns weckt durch seine Gegenwart. Und zeige uns in Europa diese Ernte, die sich aufbaut, die du einbringen wirst, Jesus, mit den Menschen, die bereit sind, sich über menschliche Unterschiede hinwegzusetzen, die ausbrechen aus menschlichen Unmöglichkeiten, um in Gottes Möglichkeiten hineinzukommen. Herr, schenke uns Tausende von Gemeinden, Tausende von Gemeinden, katholische, evangelische, freikirchliche, Methodisten, Baptisten, Vineyard, Pfingstliche, weiß ich was, Tausende von Landeplätzen des Reiches Gottes. Schenk uns Millionen von Menschen, die bereit sind, dieses Risiko der Nachfolge einzugehen und ihr Haben gut zu teilen, um mit der Kraft Gottes im Alltag zu rechnen. Schenk uns in Berlin eine Erweckung, die das Gegenteil bewirkt aus der Machtwechsel vor 100 Jahren. Ein Machtwechsel in Berlin von der Macht von Menschen zur Kraft Gottes. Brauche deinen Leib, Jesus, damit dein Reich hereinfahren kann.